Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's He-Männischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
Da muss ich ja sagen, wenn Mattel wirklich ein Set verkaufen will, dann Wonder Woman gegen She-Ra nackt.
Die Adult Collector Series, ja.
Ja, genau.
Yay! Yeah. He-Fans und She-Ravers, an dieser Stelle herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von PlanetEternia.de's He-Männischen Quartett. Deinem neuen Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Ich bin Manuel Miesner, auf PlanetEternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
Ich bin Sebastian Vogel, auf PlanetEternia aktiv unter dem Usernamen Wiley.
Ich bin Toni Schuster, auf PlanetEternia aktiv unter dem Usernamen GalaxySurfer.
Damit unser Quartett vollständig wird, möchten wir uns in jede Sendung einen eingefleischten PE-Fan und He-Man-Kenner einladen, um gemeinsam mit ihm oder natürlich auch ihr zu fachsimpeln. In unserer heutigen Runde ist das PE-Mitglied Berserker79.
Ja, hallo, ich bin Ronald Luton und wie gerade bereits erwähnt, auf PlanetEternia aktiv unter dem Usernamen Berserker79.
Mensch, grüß dich Ronald, hallo.
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 Hi. Du bist auch schon, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, anderthalb Jahre oder zwei Jahre auf PlanetEternia aktiv, oder?
Ja, es müsste ungefähr April 2009 gewesen sein, glaube ich. Und ja, da mit dem Motto Classics ging es dann halt wieder los. Und dann habe ich natürlich erstmal geguckt, was gibt es für Fanseiten halt auch, ne?
Okay, wie bist du auf die Classics aufmerksam geworden?
Das weiß ich gar nicht mehr so selber.
Okay.
Also, durch PlanetEternia.de bestimmt.
Wahrscheinlich, ja, irgendwie so. Also ich glaube, ich bin irgendwie durchs Internet gesappt und rumgesurft und habe nach irgendwelchen Fanseiten so von damals geguckt und habe ich gedacht, was ist das denn? Irgendwie nur neue He-Man-Figuren und neue Masters-Figuren und ja, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, ja, und dann lag auch schon im Februar dann die Skeletor-Figur in meinen Händen, ne?
Prima, das heißt, du sammelst ausschließlich die Classic-Figuren oder auch noch andere Toylines?
Ja, also vorrangig die Classics halt und ich habe noch so zwei, drei von diesen DC Universe Classics, aber hauptsächlich nur Masters Classics, ne?
Also 2000X oder die Vintage Sachen aus den 80ern jetzt gar nicht?
Von dem 2000X habe ich gar nichts mehr und von den Vintage Sachen habe ich noch ein paar Figuren aus dem alten Fundus noch und also jetzt nicht von meiner Kindheit, aber die ich vor ein paar Jahren mal günstig gezogen habe und
okay.
Aber jetzt keinen Schwerpunkt darauf, nein.
Okay. Aber du hast ihn als Kind bereits gesammelt?
Ja.
Ja. Ah ja.
Also was Mama gekauft hat, ne?
Ja, genau, richtig. Und dann sicherlich irgendwann im Anfall eines Wahnes alles wieder verkauft, oder?
Ja, oder die Hälfte war eh kaputt, weil man irgendwie nicht so gut mit den Sachen umgegangen ist und weil die Füße doch nicht so viel ausgehalten haben. Und dann
okay. Heiße Schlachten gekämpft quasi.
Ja, also da war noch richtig Krieg, ne?
Wunderbar. Prima. Mensch, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Bevor wir jetzt richtig loslegen, noch rasch ein paar Informationen zum Quartett selber. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir das He-Man'sche Quartett bereits im März 2010 auf PE vorgestellt haben, um das generelle Feedback für eine solche Gesprächsrunde zu testen. Über mangelndes Interesse konnten wir uns damals absolut nicht beschweren, so dass wir euch heute die erste reguläre Ausgabe vorstellen möchten. Nicht mehr in Textform, sondern ab sofort als hörbarer Podcast. Die durchschnittliche Laufzeit der bunt gemischten Fachsimpelei von Fans für Fans über interessante Themen rund um He-Man und den Master of the Universe beträgt durchschnittlich rund eine Stunde, mal vielleicht ein bisschen weniger, manchmal aber auch ein bisschen mehr. Das hängt natürlich ganz davon ab, wie viel wir in der jeweiligen Folge zu reden haben. Pro Ausgabe werden wir durchschnittlich ein bis zwei Themen besprechen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden oder aber einfach generell interessant genug sind, um darüber mal ein wenig zu fachsimpeln. Ja, kommen wir natürlich gleich zu unserem ersten Thema. In den letzten Tagen gab es natürlich ein ganz großes Thema, dem wir uns auch heute ausführlich widmen wollen. Und zwar die Spielwarenmesse Toy Fair, die vom 13. Februar bis 16. Februar in New York stattfand. Eines der großen Jahreshighlights, das alle Hersteller und natürlich auch Fans immer wieder entgegenfiebern. Im Bereich Master of the Universe Classics gab es auch in diesem Jahr wieder einiges Neues. Manches war bereits zu erahnen, manches überraschte aber. Toni, Wie sieht es bei dir aus? Hat dich das Ergebnis der diesjährigen Toy Fair überrascht oder war vieles bereits vorhersehbar? Bist du mit dem Ergebnis zufrieden?
Also wirklich große Überraschungen waren jetzt keine dabei, bisher zumindest. Sagen wir so, ich war doch etwas erstaunt, dass die Gerüchte über die Bikini-Teeler jetzt wirklich wahr werden.
Okay.
Man stellt sich da ein bisschen was Seltsames drunter vor, aber im Grunde ist es doch eigentlich ganz gut, dass man diese passende Vintage, die echte Vintage-Teeler passend zur Green Goddess mit dabei hat. Also als Sammler ist es schon sehr interessant.
Und wie sieht mit den anderen Figuren jetzt wie Clawful oder Many Faces, sind das auch Figuren, wo du sagst, Mensch, okay, darauf habe ich jetzt gewartet, oder sind das eher Charaktere, wo du sagst, Mensch, okay, hätte noch ein bisschen später sein können?
Nein, durchaus nicht. Das sind ja die echten Classic-Charaktere, auf die ich schon gewartet habe, besonders Many Faces. Ich habe mich immer darauf gefreut, dass der, wenn der wirklich erscheint, muss der im Cardback-Outfit erscheinen. Und da ja die Frage ist, in welchen Farben er kommt, bin ich ein bisschen im Zwiespalt, weil die Farben auf dem Cardback sind sehr gewöhnungsbedürftig. Da ist die Vintage, sind die Vintage-Farben schon wesentlich besser. Aber andererseits bin ich eben einer der, wie soll ich sagen, ich habe mich immer gefreut auf diese Vintage, auf die Cardback-Figuren, dass sie eben genauso aussehen wie bei Teela eben oder Man at Arms. Und da ist dann natürlich passend, dass der Manifest auch in diesen Farben herauskommt. Und ich würde mich auch über einen Ramman freuen, der genauso aussieht wie auf diesen Cardbacks. Aber ja, lass uns mal überraschen.
Okay, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, wird ja aktuell auf Matty Collector eine Umfrage gemacht zu Many Faces, in welchen Farben er erscheinen soll. Ist die Umfrage noch aktuell oder ist das bereits entschieden, Sebastian?
Nein, die Umfrage ist noch aktuell zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß jetzt auch gar nicht auswendig, wie lange die läuft, aber im Moment ist es noch in Mache.
Ich glaube 5 Tage, ne?
Das kann sein. Also sie hat, glaube ich, also zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, vorgestern begonnen. Könnte eine Woche rum ungefähr laufen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ronald, welche Figur hat dich am meisten überrascht? Oder welche Figur freust du dich am meisten, die jetzt auf der Toy Fair vorgestellt wurde?
Also auf jeden Fall auf Vintage-Figuren. natürlich ganz oben auf meiner Liste Battle Armor Skeletor. Der war ja zwar jetzt nicht die Überraschung, aber er sah vorher gut aus, er sieht immer noch gut aus.
Ja.
Und Wendy Faces hat mich ziemlich überrascht, dass sie den wirklich so gebracht haben wie damals auf den Cardbacks. Und weil man hat sich schon richtig an dieses Design vom Spielzeug gewöhnt. Und als er dann auf einmal mit diesem neuen, also halt mit dem neuen Helm ist es ja nicht, aber es ist letzten Endes ungewohnt, jetzt sag ich mal, ihn einfach mit diesem Cardback-Design auch zu sehen halt, ne? Und
okay.
Und ja, auch die anderen Vintage-Figuren, also King Hiss, Clawful, Cyclone, super. Der Hammer. Wirklich super.
Ja, wenn wir das nochmal zusammenfassen können oder wollen, vorgestellt wurden jetzt auf der Toy Fair unter anderem der Faceless One, die Battleground-Teeler, aka Bikini-Teeler, Clawful, Many Faces, Megator, dann ein neues Two-Pack von der Moto Classics versus DC Classics Reihe, und zwar ist das She-Ra versus Supergirl, und dann gibt's noch eine neue She-Ra ab November und dann auch das passende Pferd dazu, das Swiftwind, glaube ich, ebenfalls im November, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, Swiftwind beispielsweise war ja, glaube ich, auch schon im Gespräch. Das wollte Mattel, glaube ich, ursprünglich selber designen, hat jetzt damit doch die Four Horsemen übernommen. Wie kam es dazu, Sebastian? Weißt du da was Genaues drüber?
Ah, da vermischst du zwei Sachen miteinander. Also es ist so, dass gegen Ende des Jahres ein richtiges Fahrzeug erscheinen wird, so à la Wind Raider, Battle Ram, Roton etc. Und da war es halt im letzten Jahr auf der San Diego Comic Con so, dass die Forcemen selber einen Battle Ram Prototyp gezeigt haben, von dem Mattel aber gesagt hat, na, damit haben wir bisher nichts zu tun. Und wir machen ein Fahrzeug in diesem Jahr, also jetzt 2011, aber nicht über die Four Horsemen als Designer. Und da hat Mattel jetzt halt bestätigt, okay, die Four Horsemen werden das Fahrzeug doch designen, und davon unabhängig wurde halt Swiftwind schon länger für das letzte Quartal 2011 als sogenannte Large-Sized Creature-Figur angekündigt.
Bei der Battleground-Teeler, muss ich sagen, war ich da am Anfang doch etwas skeptisch. Das kann aber auch am Namen liegen, Bikini-Tealer. Da habe ich schon meine wildesten Fantasien vor meinem geistigen Auge gesehen. Und war dann doch ziemlich erleichtert, wo ich dann den Namen Battleground-Tealer gelesen habe. Diese stammt ja ursprünglich aus einem Mini-Comic. Was genau hat es mit der Figur auf sich?
Ja, diese Bikini- oder Battleground-Tealer wurde in diesem Design in den alten DC-Comics präsentiert. Also das waren jetzt keine Mini-Comics, sondern normalformatige Comic-Hefte. Da gab es dann ein Preview-Comic und eine dreiteilige Miniserie, die im Grunde schon ein wenig einen Teil von dem vorgegriffen hat, was dann über den Filmation-Cartoon eingeführt wurde, also die Geschichte mit Prince Adam etc., nur dass da Prinz Adam sich noch in eine Höhle verkriechen musste, um sich zu verwandeln. Und da war es eben auch so, dass manche Charaktere in ihren endgültigen Designs noch nicht so präsentiert wurden. Unter anderem halt eben auch Teela, die ohnehin noch in der Frühzeit blond war und in diesen betreffenden Comics dann eben einen Bikini trug und eine kurze Hose.
Okay, sieht ja, ist ja nett anzusehen, ehrlich gesagt. Ne? Wie sieht das mit naja, komm.
Na, ich gebe zu, ich bin nicht besonders großer Freund von Bikini oder Battleground-Tealer. Ich habe mit dem Charakter nie besonders viel anfangen können, beziehungsweise mit dem Design. Und naja, für mich sieht es halt eben nach 0815 Sword and Sorcery Tussi aus.
Okay, also ich muss sagen, mich hat die Optik auch sehr überrascht. Also wenn du mich jetzt so fragen würdest, ich sehe da eigentlich keine große Ähnlichkeit zu der bisherigen Teela-Figur. Also hättest du gesagt, die hat einen anderen Namen, ist ein neuer Charakter, hätte ich es auch geglaubt, ehrlich gesagt. Also
ja, das wäre mir auch am liebsten gewesen. Ich sehe zwar, dass sie den Kopf von Teela offenbar recycelt haben, mit neuen Haaren einfach, aber mir wäre es lieber gewesen, wenn sie die Schiene gefahren wären, wie mit Vicor, der im Grunde der Prototyp He-Man ist, aber bei den Moto Classics halt zum eigenständigen Charakter mit eigenständiger Biografie wurde.
Auch vorgestellt wurde auch Faceless One. Das ist ein mittlerweile recht wichtiger Charakter im Moto-Universum. In den 80ern zwar nicht ganz so populär, aber in den 2000X hat er doch an Popularität ziemlich stark gewonnen. Ja, wird den meisten ja bewusst sein, anderen vielleicht nicht. Es ist ja der Vater von der Evelyn. Wurde ja auch, glaube ich, so im 2000X-Cartoon auch entsprechend dargestellt. War das von vornherein eigentlich für euch klar, der wird definitiv irgendwann mal kommen, oder ist das auch ist eher eine Überraschung?
Ja, also zum einen ist es ja so, dass der Faceless One tatsächlich für den 2000X-Cartoon vollkommen neu geschaffen wurde und insofern auch nicht als Vintage-Charakter gilt. Zum anderen konnte man es sich eigentlich schon denken, weil nachdem Graf Marso erschien und dann sogar noch Chief Carnivus, war eigentlich klar, dass auch weitere 2000X-Figuren mit Sicherheit folgen würden. Eben der Faceless One und Evil Seed, die jetzt auch mit zu den damals meist gewünschten neuen Charakteren gezählt haben aus dem Zeichentrick. Also da war ich jetzt nicht weiter überrascht, ich bin eher etwas vom Design enttäuscht.
Och, ich muss sagen, ich finde ihn optisch jetzt eigentlich nicht schlecht. Wie sieht's bei euch aus? Toni, was denkst du darüber?
Ja, als optisch im ersten Moment sieht er nicht schlecht aus, aber ich würde sagen, das Gesicht ist fast schon zu detailliert für seinen Fall. Ich meine, er ist der Faceless One.
Ja, okay.
Ja. Und wenn ich das anschaue, er hat doch eindeutig ein sehr detailliertes Gesicht.
Okay.
Aber allgemein vom Design her ist er eigentlich in Ordnung. Der Widerstab gefällt mir nicht so wirklich mit diesen roten Hörnern. Mhm. Aber ja, er ist akzeptabel, würde ich sagen.
Zu dem Stab habe ich ja noch die Theorie, dass der vielleicht einen Hinweis auf Laserlight Skeletor darstellen könnte, der einen rötlich-transparenten Stab hatte. Und da könnten die im Grunde vielleicht planen, die Kräfte von Laserlight Skeletor durch diesen Widerstab zu erklären, dessen Kräfte Skeletor eventuell dann irgendwie noch mal neu entdeckt oder wie auch immer.
Ich habe jetzt noch gelesen gehabt, dass er neben dem Widerstab auch einen Widerstein dabei hat. Was hat das denn damit auf sich, Ronald? Weißt du das?
Ja, dieser Widerstein, der taucht ja auch in dieser Folge in diesen 2000X-Cartoon auf. Ne? Und es war halt ein Artefakt, mit dem man halt Hindernisse einfach durchbrechen konnte. Ne? Und der ist ja dann in die Hände von den Evil Warriors letzten Endes gelandet und die haben halt dann mit dem Stein versucht, halt durch Castle Grayskull durchzubrechen. Und im 2000X-Comic hat er ja auch noch eine Rolle gespielt, halt als es um die Geschichte von Faceless One ging. Und so wie ich das rausgehört habe, war auf jeden Fall so ähnlich beliebt wie halt das Amulett von Graf Maso, ne?
Der ist auf den aktuellen Produktfotos, die es von der New York Täufer gegeben hat oder gibt, hat er ja in seiner Hand. Dann ist natürlich ein wunderbares Accessoire, was sehr schnell wieder verloren gehen könnte.
Ja. Naja, dafür ist es immerhin dieses Mal eine Toyline, die von erwachsenen Sammlern gekauft wurde, nicht von Kindern, die jetzt das quer durchs Spielzimmer schmeißen.
Ach, aber soll auch erwachsene gehen.
Na gut, vielleicht fallen sie auch mal vom Regal runter, kann man natürlich auch nicht wissen. Aber ich glaube, wenn ich es richtig sehe, dass das wirklich exakt dieselbe Hand ist, die auch schon bei Graf Maso verwendet wurde. Ja. Und da war ja auch das Amulett abnehmbar und das sitzt auch eigentlich, wenn man es in die Hand fügt, recht fest. Also das ist jetzt nicht so eine leichte Geschichte, wo man aufpassen muss, dass die Figur nicht wackelt, weil sonst das Amulett sofort rausfällt. Und wenn es beim Faceless One jetzt genauso ist, dann bin ich schon glücklich.
Aber das Design, also ich war schon vom Faceless One, glaube ich, am meisten enttäuscht, weil er wurde ja auch schon relativ früh angekündigt, ne, 2009 schon, dass er 2011 kommt. Und bislang ist man ja auch ein bisschen verwöhnt von den Designs von Horseman, ne? Und als ich dann das Gesicht gesehen habe, auch generell finde ich den ein Stückchen zu bullig, ne? Also der ist ja fast doppelt so breit mit seinem Umhang wie halt normale Classics-Figuren, ne?
Ja, genau. Mit dem Umhang habe ich per se noch weniger Probleme von der Breite her, weil ich mir das noch extra im Zeichentrick angeschaut habe, wo der Umhang auch recht breit aussah. Aber wie du schon sagst, dieses Gesicht ist dermaßen detailliert, wo ich mir überlege, ob die Four Horsemen da einen Schritt zu weit gegangen sind in der Modifikation, damit die Figur zu den übrigen Moto Classics passt. Und was mich vor allen Dingen abgesehen davon auch noch ärgert, ist der fehlende Rock, beziehungsweise die fehlende Robe. Er hat ja jetzt im Grunde eine Art Lendenschurz, aber eigentlich hat er darunter ja noch seine Robe, die jetzt vollkommen verschwunden ist. Ja. Eventuell zugunsten der Beinbeweglichkeit, aber ich muss ehrlich sagen, der Faceless-Man ist auch kein Charakter, der jetzt irgendwo wie Spider-Man wild durch die Lüfte hüpft. Mhm. Und das finde ich dann schon etwas sehr traurig.
Besonders, weil die Horsemen ja auch, sag ich mal, mit manchen von den DC Classics Figuren ja teilweise auch maskierte Figuren gehabt haben, wo ja das Gesicht schon fast aussah wie beim Faceless One, ne?
Ja, richtig, ganz genau.
Okay, weiterer Charakter, der vorgestellt wurde, war Clawful. Ich muss sagen, optisch gefällt er mir sehr gut. Ich bin eh, sag ich mal, so ein heimlicher Fan von Clawful irgendwo. Interessant bei dem Charakter ist, dass der als Staction erschienen ist, als 2000X von vornherein geplant war, aber es doch nie auf den Markt geschafft hat und jetzt endlich als Moto Classics dann quasi zu uns in die Vitrinen kommt.
Jawohl.
Jawohl, wie sie jetzt auch sagen. Clawful selber gab es ja in den 80ern in verschiedenen Varianten, unter anderem, helfen wir auf die Sprünge, was war denn das? War das Bass auf Füße? Nee,
Skeletor Füße, was war denn das? Genau. Eine Variante hatte Skeletor-Füße, die andere hatte Bassoff-Füße.
Ja, was sagt ihr, Clawful? Top oder Flop? Gefällt er euch?
Also, mir gefällt er sehr gut. Ich hätte ihn mir also idealerweise natürlich etwas größer gewünscht, aber das ist natürlich nicht möglich. Aufgrund der Gussformen. Aber so allein vom Design her kommt er sehr gut, sehr nah an die Comic-Vorlagen ran, die ich eben von damals kenne. Und vor allem seine schöne Hummerschere oder Krabbenschere, die kommt sehr beeindruckend rüber.
Ja, auch bei mir ein absolutes Highlight, ne? Also auch manche waren ja am Kritisieren, dass der Kopf ein bisschen zu Cartoon-mäßig aussieht, aber ich muss sagen, je länger ich mir die Figur auf den Fotos angucke, desto besser kommt die auch im Gesamten rüber und auch mit den ganzen Accessoires, dem Schild, dann, dass die Keule halt teilweise unten am unteren Ende verändert haben, ne? Das ist auch ein netter Gimmick, ne? Und halt, dass halt diesen Brustpanzer so ähnlich wie bei dieser 2000X-Figur gemacht haben, ne?
Weiß man eigentlich mal, warum der in 2000X nie erschienen ist?
Tja, da kannst du Mattel fragen. Die Figur war schon länger von den Four Horsemen designt, deswegen ist er auch bei den Stactions als eine der ersten Statuen erschienen. Aber Mattel hat das alles immer etwas strecken wollen. Dann kamen auch noch die Schlangenmenschen dazwischen, die natürlich alle sofort erscheinen mussten, als alles auf das Konzept umgewandelt wurde. Und dadurch sind einige schon längst fertiggestellte Charaktere einfach auf der Strecke geblieben, darunter eben Clawful.
Wirklich schade, muss ich sagen. Aber Gott sei Dank, in der Moto Classics Reihe haben wir ihn ja jetzt ja dann quasi dabei. Yeah. Ja, angekündigt ist er für Juli 2011 und ja, wollen wir mal schauen, ob er ab dem Zeitpunkt dann auch erhältlich ist. Ebenfalls vorgestellt wurde auch Man-E Faces, unser Schauspieler von Eternia. Ich muss sagen, auch einer meiner Lieblingsfiguren. Ich finde ihn auch in der Moto Classics Variante optisch schön, nicht die Top-Figur, aber sie ist nett anzusehen. Besonderes Highlight finde ich natürlich, dass sie den drehbaren Kopf tatsächlich dann hinbekommen haben und nicht reine Wechselköpfe beigelegt haben.
Das hat mich persönlich sogar sehr positiv überrascht, muss ich jetzt sagen, als ich das gelesen habe, dass eben dieses Action-Feature dabei ist, dass der Kopf drehbar ist. Und ich hatte mir ja schon überlegt, ob sie das mit dem Gesicht so machen würden wie beim Battle Armor He-Man, dass man da die Platte so rausnehmen müsste und auswechseln, aber mit dem drehbaren Kopf ist das echt genial. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, besonders auch das ist ja der Helm an sich, also der auf diesem Schulterpanzer drauf liegt. Auf dem Foto sieht es so aus, als ob der Helm ja auch an sich noch drehbar wäre, also als ob er zur Seite gucken kann zum Beispiel, ne? Und vielleicht ist das ja sogar komplett abnehmbar, dass man vielleicht noch so einen weiteren Dreierkopf da mit dabei legt, mit anderen Gesichtern zum Beispiel zum Auswechseln, ne?
Also das mit dem zweiten Dreierkopf wage ich jetzt mal zu bezweifeln fast, weil es nicht wirklich interessante Gesichter zur Auswahl gäbe als spannendes Accessoire. Aber das mit dem abnehmbaren Helm denke ich auch. Und für mich persönlich war jetzt Clawful nicht die große Überraschung. Also der wurde ja schon seit letztem Jahr im Grunde mehr oder weniger immer wieder angeteased und es haben schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen. Und laut meinen Informationen war es wohl auch so, dass Mattel den eben wegen diesem drehbaren Kopf nochmal nach hinten gestellt hatte, weil man tatsächlich, wie Toni schon gesagt hat, ursprünglich austauschbare Gesichtsplatten machen wollte. Und dann, ich glaube, es war sogar durch Battle Armor He-Man, das Feedback von den Fans auf die austauschbaren Platten war nicht das Beste. Und da hat sich Mattel noch umentschieden, wie bei Roboto mit den drehbaren Rädern, okay, machen wir Many Faces von der Funktion her auch wie die Vintage-Figur. Und dadurch hat es dann etwas länger gedauert. Aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt nicht großartig überrascht war, auch nicht vom Design, muss ich dennoch sagen, absolut top, absolut gelungen, ohnehin eine der Figuren, auf die ich am meisten gewartet habe. Neben Clawful für mich das Highlight.
War es nicht Many Faces, der in der 2000X-Serie eine dermaßen große Waffe hatte, dass er immer nach vorne gekippt ist?
Ja, genau. Ja.
Irgendwas hatte ich mich da gerade erinnert.
Ja, ich musste mir die sogar neu kaufen, weil das blöde Ding mal umgefallen ist und der Griff abgebrochen ist.
Unglaublich. Das heißt, in der Moto Classics-Version hat er jetzt eigentlich mal eine normale, große Waffe dann dabei.
Ja, richtig. Die Ironie war ja dabei, dass der Prototyp für die 2000X-Figur war ja ungefähr 12 Zoll groß angefertigt von den Four Horsemen, das ist üblich. Und da war die Waffe recht klein eigentlich, wenn man die sich angeschaut hat. Ein hübscher, kleiner, handlicher Blaster. Und diese kleine Pistole wurde dann eben auf diese Größe hochgepusht, beziehungsweise die Figur wurde verkleinert, der Blaster aber nicht, eben damit dieses Action-Feature mit dem abschießbaren Projektil erhalten bleibt. Ja, nur dass in der 2000X-Line so ziemlich jede Figur irgendwas abballern konnte und dadurch eigentlich gar nichts Besonderes mehr daran war. Ja, da hat Mattel wieder mal sich bei mir beliebt gemacht mit der Figur damals.
Daran kann ich mich noch wirklich dran erinnern.
Ist das nicht so, dass es jetzt so in diesen Many Faces noch irgendwie ein geheimes Zubehör geben soll?
Ja, richtig.
Gibt's da schon irgendwelche Hinweise, was das sein könnte?
Was würde denn Sinn machen für ein Zubehör? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Zubehör, was für ihn ja auch wahrscheinlich gemacht ist, oder?
Gute Frage. Nicht unbedingt. Wenn man sich Man-at-Arms anschaut, hatte der ja auch ein Zubehör dabei. Gut, das hat durch die Biografie dann wieder zu ihm gepasst, aber im Grunde war es ja eher ein He-Man-Zubehör. Mhm. Und vielleicht planen die was Ähnliches bei Many Faces. So ad hoc fällt mir jetzt nichts ein, da müsste ich mir mal näher Gedanken machen, ob es da noch irgendwelche Sachen gibt. Was weiß ich, ein Man-at-Arms Handblaster.
Das
wäre ja auch
Idee.
Ganz witzig. Aber insgesamt ist es wirklich schwer, sich da was zu überlegen, weil man eigentlich erwartet hätte, dass bei Many Faces ohnehin viel Zubehör dabei wäre, in Form dieser roten Grayskull-Waffen, die jetzt aber im Weapons Rack enthalten sind. Da hätte ich eigentlich eher erwartet gehabt, dass Mattel die Many Faces direkt beigefügt hätte.
Aber es war ja zu teuer.
Ja, wahrscheinlich. Beziehungsweise so können sie immer noch ein Zusatzargument bringen, warum man diese Weapons Racks kaufen soll.
Und warum man natürlich jetzt, sag ich mal, die Waffen, die jetzt nicht in Silber dabei sind, sondern in Rot, auch wahrscheinlich im nächsten Weapons Pack dann dazu kaufen muss, ne? Damit man
ganz
halt ein komplettes
genau.
Set von neuen Waffen hat, ne?
Ganz genau. Wobei das nächste Weapons Pack ja scheinbar erst nächstes Jahr erscheinen soll, soweit ich es gelesen habe.
Weiterhin vorgestellt wurde natürlich noch der zweite Riese. Neben Titus soll es auch Megator geben. Ich sag mal, ich glaube, es sind einer der begehrtesten Figuren in den Moto-Fandom, zumindest mal die Version aus den 80er Jahren. Titus war für mich persönlich jetzt schon nicht so der Brüller, wobei ich mich wirklich riesig drauf gefreut habe, war dann doch letztendlich enttäuscht. Jetzt kommt Megator. Wie sieht's bei euch aus? Vorfreude oder von vornherein eher nicht so positiv überrascht?
Also bei mir persönlich ist das so, dass ich, als ich dieses Foto gesehen habe von Megator, war das jetzt fast ein Kaufgrund für einen Titus, den ich mir bisher nicht zugelegt habe. Okay. Weil die beiden ja irgendwie doch zusammengehören. Und weil bei Megator ist es eben so, dass ich den ja als Kind damals nicht kannte. Und Titus ebenso wenig. Den habe ich einmal auf der Börse, auf einer Sammlerbörse gesehen, zum ersten Mal. Und seitdem ist das so ein unerfüllter Wunsch. Und als ich den jetzt da gesehen habe, der sieht richtig genial aus. Also ist zeitgemäß, verbessert vom Detail her natürlich, aber ansonsten sieht der so richtig aus wie auf den Bildern, auf der Boxart vom alten Classic Megator. Und ja, ich denke, wenn ich mir den so ansehe, den werde ich mir zulegen. Und vielleicht dann auch noch Titus.
Also ich muss sagen, ich hatte genau den gleichen Beweggrund gehabt, wie du ihn gerade geschildert hast, warum ich mir Titus gekauft habe. Ich wollte ihn eigentlich immer haben, obwohl ich ihn als Kind nicht kannte, aber als erwachsener Sammler dachte ich, Mensch, die Figur ist selten, die sollte man eigentlich mal irgendwann besitzen. Das Original aus den 80er werde ich mir nicht leisten können, deshalb dachte ich mir, Mensch, hol dir doch mal den Titus von den Moto Classics. Und optisch, gar keine Frage, sieht top aus, also so wie ich ihn von den Bildern her kenne. Ausgepackt, muss ich sagen, war ich dann doch etwas enttäuscht und hat mich eher an diese Rotocast-Figuren von 2000X erinnert, sprich Skeletor und He-Man. Und ich weiß auch nicht, also er wirkt irgendwie etwas plump und
wie eine große Puppe.
Ja, genau. Und die normalen Actionfiguren, die sind einfach schwer zu beschreiben. Einfach voll beweglich und richtige Actionfiguren und die Großfigur, mehr starr irgendwo. Von daher bin ich etwas enttäuscht.
Ja, mir geht es so ähnlich. Ich muss halt sagen, also Megator sieht ganz okay aus. Ich bin mit den Haaren jetzt persönlich nicht so zufrieden. Die wirken für mich etwas zu friedvoll, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder eine Sache, dass vom Winde zerzauste Haare jetzt irgendeinem Mattel-Manager wieder zu 2000X-lastig gewesen wären. Wobei da die Ironie ist, dass schon Titus eigentlich bei den 2000X-Figuren passender wirkt als bei den Moto Classics. Allein von der Statur her, die dann doch etwas hochgewachsener und schmächtiger ist als die breiten normalen Figuren. Und man kennt jetzt mittlerweile die ganzen Schwächen von Titus mit der mangelnden Beweglichkeit, vor allem die Schultern. Und da waren ja sogar die Rotocast-Figuren damals beweglicher. Und ja, ich sehe es ein bisschen zwiespältig deswegen. Ich bin da auch gespannt auf das noch geheime Bonuszubehör, das er haben soll. Das ist im Moment für mich wirklich das, was mich neugierig macht. Ansonsten, Megator ist okay, aber ist jetzt für mich so ein, den gibt's halt auch.
Ja. Ja, bei gibt's ja irgendwie so ein Zubehör, was Titus dann mitbenutzen kann halt, ne?
Ja, da könnte eventuell ein Repaint von der Geiger-Axt dabei sein, was ja schon viele auch vorgeschlagen hatten, die halt eben farblich passend für Titus wäre. Oder wer weiß, wie schnell Mattel ist, dass sie vielleicht doch tatsächlich diese nach 2000X Vorbild gestaltete Zwillingsklinge von Keldor bzw. Skeletor dazu packen. Ich
Das
glaube
hört sich
es
auch
zwar
gleich.
persönlich jetzt nicht, dass es ausgerechnet bei Megator stattfindet, aber zeitlich würde es passen. Und ja, wer weiß. Froh wäre ich auf jeden Fall, wenn wir das Teil bekämen.
Prima. Ein weiteres Highlight auf der Messe war neben den Master Universe Classics auch die Prince of Power Sachen. In dem Fall natürlich She-Ra quasi fast im Dreierpack. Und zwar einmal natürlich eine komplette Neuauflage von der She-Ra-Figur, das Reittier, was Ende des Jahres erscheinen soll, und natürlich auch das Two-Pack zusammen mit Supergirl aus der DC Universe Classics Reihe. Thema Two-Packs, ist das was für euch oder eher netter Gag, aber muss ich mir nicht kaufen?
Thema Tupac, das ist, ja, da stehe ich so ein bisschen dazwischen. Wenn ich die persönlich irgendwo im Laden, zum Beispiel Toys R Us, sehen würde, würde ich sie mir wahrscheinlich kaufen. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so wirklich scharf drauf. Das größte Manko bei dem Tupac ist einfach, dass ich finde, die Figuren passen optisch nicht zueinander. Vom Design her. Ich meine, klar, man kann sie jetzt nicht aufeinander abstimmen, aber wenn wir jetzt mal dieses aktuelle Beispiel nehmen, She-Ra und Supergirl, da sieht Supergirl schon arg mickrig aus, neben der She-Ra. Ich weiß, sie ist noch jung, sie ist nicht das Supergirl, das man von früher kennt, aber trotzdem, irgendwie sieht das etwas albern aus, muss ich ehrlich sagen.
Also ist bei mir ein bisschen zweigeteilt. Also manche Two-Packs finde ich interessant, manche weniger. Also zum Beispiel das Merman-Two-Pack finde ich super interessant, aber das Stratos-Two-Pack zum Beispiel wieder weniger. Und jetzt sage ich mal, hier ist es eigentlich genauso. Also das Two-Pack mit Zodek finde ich super und das mit She-Ra lässt mich ein bisschen kalt.
Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Bist du da interessiert dran an den Two-Packs oder?
Also ich bin schon grundsätzlich interessiert. Ich habe zu jedem Two-Pack im Grunde meine persönliche Meinung, wo ich sage, das gefällt mir nicht, das hätte ich anders gemacht. Das würde jetzt hier auch etwas zu weit führen, jedes einzelne Two-Pack durchzugehen. Aber für mich steht fest, dass wenn es die Dinger in den deutschen Läden gäbe, ich die so oder so kaufen würde. Da käme ich nicht dran vorbei. Und wenn ich jetzt die aktuell vorgestellten sehe, Zodiac gegen Green Lantern, ist eigentlich wie in dem Green Lantern-Film schon fast zu erwarten gewesen. Bei Zodiac tut es mir um die Handschuhe leid, da hätten sie besser Hordax-Handschuhe genommen. Ansonsten aber einwandfrei für mich. Supergirl gegen She-Ra finde ich jetzt bisher nach aktuellem Stand eher etwas witzlos. Weil, gut, man kann sich darüber streiten, ob jetzt Supergirl oder Wonder Woman besser in das Two-Pack gepasst hätte, von der Thematik her. So ist es halt She-Ras Schwester gegen Supermans Cousine, was soll's. Aber, ja, Supergirl interessiert mich persönlich als Figur nicht besonders und She-Ra scheint keinerlei Veränderung zu haben, außer dass sie mit dem silbergrauen Schwert aus dem zweiten Weapons Pack erscheint, wo ich sage, also da kriege ich hier absolut gar nichts außer einem Re-Release
Ja.
in gewisser Hinsicht und da hoffe ich mal drauf, dass Mattel da vielleicht doch noch eine kleine Überraschung bereithält, wie jetzt einen silbergrauen Schild oder eine etwas andere Bemalung, die vielleicht etwas knalliger ist. Keine Ahnung, was man da jetzt konkret machen könnte. Aber es ist schon etwas lieblos, meiner Meinung nach, gemacht.
Du hast jetzt gerade angesprochen, dass du quasi mit She-Ra die gleiche Figur bekommst, die du ohnehin schon hast. Jetzt hat Mattel ja angekündigt, eine neue She-Ra rauszubringen, soweit ich das jetzt gelesen habe, optimiert dafür, um auf Swiftwind sitzen zu können. Hat die dann neue Gelenke oder was ist an der dann letztendlich dann neu?
Ja, das ist eine etwas seltsame Geschichte, weil Mattel sich dazu auch noch nicht vollkommen klar äußert. Bisher weiß man, dass es eine neue She-Ra geben wird, die auch nicht im Abonnement enthalten sein wird, weswegen der Verdacht naheliegt, dass es sich um die gleiche She-Ra-Version wie die bereits erschienene handelt, aber eben optimiert. Es wird halt kein zweiter Kopf mit der Cartoon-Tiara dabei sein, sondern es wird nur ein Kopf mit der Tiara klarer Maske von der Vintage-Figur dabei sein. Der Kopf wird kein Loch mehr haben, sondern ganz normal aussehen. Die Tiara bzw. Maske kann einfach drüber gestreift werden, wie auch bei Catwa. Der Körper wird etwas verändert sein. Er wird zu starken Teilen auf den neuen Formen basieren, die jetzt mit Bikini-Tealer eingeführt werden. Oh, Entschuldigung, Battleground-Tealer.
Ist ja nicht verziehen. An was du wieder gedacht hast.
Ja. Ich geb's ja zu. Dadurch wird die Figur wahrscheinlich ein wenig kleiner werden, was aber eigentlich gut ist, weil die bisherige Shiva schon recht groß gewachsen aussieht. Die Gelenke werden halt dadurch auch teilweise etwas anders sein, aber vor allen Dingen denke ich mal, dass der Rock entweder seitliche Schlitze haben wird, um sich besser aufzufalten, oder aus weichem Material hergestellt werden wird, oder sogar beides, einfach damit die Beine etwas breiter gemacht werden können, damit sie auf Swiftfin sitzen kann.
Macht es da nicht Sinn, in diesem She-Ra Supergirl 2-Pack dort bereits die neue She-Ra mit beizupacken? Oder meinst du, die haben dann letztendlich zwei Formen, wo sie zwei verschiedene She-Ras mit produzieren?
Also es ist, denke ich, so, dass von der Konzeption her in den DCU-Sets immer Re-Releases oder Refreshes von Figuren enthalten sein werden. Das heißt jetzt, wenn man sich zum Beispiel Zodiac ansieht, der ist im Grunde die bisher erschienene Figur, nur dass sie die Füße ausgetauscht haben. Es gibt halt da nie komplett neue Formen. Jetzt ist halt die Geschichte, dass diese Sets mit Sicherheit schon eine geraume Weile konzipiert sein werden, und ich kann mich schwer vorstellen, dass sie jetzt ausgerechnet in diesen Two-Packs die neuen Formen, die sie mit der neuen Tila einführen, jetzt zum ersten Mal verwenden werden. Von daher denke ich, dass sie da ihr bisheriges Schema beibehalten werden, dass sie da mehr oder weniger sinnvolle Repaints oder Refreshes etablieren und wirklich umgestaltete oder neu gestaltete Versionen werden dann in der Kernreihe Masters of the Universe Classics bleiben.
Okay, das war eigentlich so jetzt mal die Highlights von der diesjährigen Toy Fair. Wir haben jetzt zum späteren Zeitpunkt nochmal zusammengefasst noch weitere Messetermine, interessante Messetermine, die dieses Jahr stattfinden werden, und dazu gibt es aber dann später noch mehr.
Hast du gewusst, dass Orko eine reine Erfindung von Filmation ist? Dies beweist auch die Prägung auf der Figur. Schaut man bei jeder anderen Figur der Masters of the Universe auf die Prägung, steht dort Copyright bei Mattel. Bei Orko hingegen steht dort Copyright bei Filmation. Orko sollte ursprünglich sogar nicht Orko heißen, sondern Gorpo. Filmation hat sich aber kurzfristig umentschlossen.
So, bei den ganzen Neuerungen, die während der New Yorker Toy Fair auf uns niedergeprasselt sind, ist es natürlich recht schwer, hier den Überblick zu wahren, welche Figuren denn für 2011 bereits festgeplant sind und wo sich Mattel bislang nicht so geäußert hat. Vielleicht können wir das Ganze nochmal rasch zusammenfassen, damit wir mal so einen generellen Überblick mal haben, was uns 2011 denn jetzt erwartet. Okay, Januar ist schon vorüber. Dort gab es natürlich Vicor, den He-Man of the North, die Eternian Palace Guards als Two-Pack, die Grayskull Stands und natürlich den Restposten der Goodies. Wobei ich jetzt, wo ich das hier lese, natürlich frage, Restposten Goodies, wie kann das eigentlich sein? Die Goodies war ausverkauft und jetzt werden Restposten nochmal rausgekloppt. Was ist da der Hintergrund?
Der Hintergrund ist im Grunde recht simpel. Mattel muss immer anfänglich, wenn sie Figuren anbietet, eine gewisse Menge zurückhalten zwecks Reklamationen. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel eine defekte Goddess gekriegt hat, was ja wirklich oft stattgefunden hat, muss Mattel diese ersetzen. In dem Fall kann ihre Figur natürlich nicht repariert werden, also braucht Mattel ein gewisses Kontingent im Lager, um sagen zu können, hier, schickt dem nochmal ein neues Exemplar. Ich vermute mal stark, dass das in den USA nach einer gewissen Zeit von vielleicht einem Jahr dann nicht mehr nötig ist, diese Restposten beizubehalten. Also werden die dann einfach nochmal auf Matty Collector angeboten, damit wirklich das komplette Lager ausgeräumt wird.
Okay, das leuchtet definitiv ein. Das heißt aber, wenn jetzt einer noch eine Reklamation hätte, wobei ja gut nach der Zeitspanne unwahrscheinlich, aber der würde jetzt dann eher die Meldung bekommen, jetzt geht nichts mehr.
Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass sie vielleicht noch, sagen wir mal, eine überschaubare Menge, wenn sie jetzt 100 Figuren angeboten haben, dass sie davon noch einen gewissen Prozentsatz, wo sie wissen, die Prozentzahl an Leuten reklamiert, dass sie da noch was über haben, den Rest verteilen sie dann auf irgendwelchen Conventions oder unter den Mitarbeitern, oder ich habe zum Teil sogar gehört, dass in manchen Mattel Outlet Stores in den USA die eine oder andere Figur schon aushing.
Aber unverschämt ist es trotzdem.
Auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn sie gar keine Figuren mehr übrig haben, wird dann einfach das Geld rückerstattet.
Apropos Geld rückerstatten, da fällt mir zum Januar auch noch was ein. Da gab es ein relativ großes Bestellchaos auf Matty Collector. Gerade die Leute, die natürlich jetzt den Vicor, die Palace Guards und die Grayskull Stands gleichzeitig bestellen wollten, wurden häufig doppelte Versandgebühren berechnet, oder es war generell überhaupt nicht möglich, die in einem Atemzug zu bestellen. Und viele Fans haben im Nachhinein dann auch, glaube ich, Rückerstattungen bekommen im Bereich Versandkosten, sowas alles. Ich glaube, dir, Sebastian, ist da auch in der Richtung was passiert. Erzähl doch mal kurz.
Oh ja, ich habe mich da ja schon, als wir im Roastkugel-Dinner zu Gast waren, ausgekotzt drüber. Mir ist halt tatsächlich der Fall passiert. Ich wollte eigentlich ein Eternian Guards 2-Pack bestellen und zwei von den Grayskull Stand Sets. Und die Stands haben immer wieder bei mir für Fehlermeldungen gesorgt. Es hieß halt, dass ich die nur separat bestellen kann. Also habe ich dann mal kurzerhand das 2-Pack separat bestellt und die Stands separat. Und habe dann zwischenzeitlich den Tipp bekommen, du kannst deine Bestellung aber jetzt auch noch schnell stornieren und machst nochmal eine Bestellung mit allen zusammen, weil mittlerweile funktioniert das doch wieder. Ich also nicht dumm, 20 Minuten später bestelle ich mir nochmal alles in einem Paket, versuche die Bestellung zu stornieren und habe dann erst herausgefunden, dass doch schon seit einigen Monaten diese Stornierfunktion nicht mehr besteht. Hab dann an Digital River E-Mails geschickt mit sämtlichen Auftragsnummern, hab halt geschrieben, das und das ist der Fall, ich möchte gerne folgende Bestellung stornieren. Ja, und anderthalb Tage später habe ich dann die Nachricht bekommen, dass meine Sachen schon verschickt worden seien und deshalb eine Stornierung nicht möglich ist. Sprich, Digital River hat sich erst so spät um meine Mails gekümmert, dass das ganze Zeug schon unterwegs war, und ich habe alles doppelt bekommen.
Unglaublich. Ja, du bist doch groß geschrieben, ne?
Nicht schlecht. Aber du hast dann, glaube ich, auch irgendwie Versandkosten am Nachhinein noch gut geschrieben bekommen, oder?
Ja, das war ganz seltsam. Ich habe im Lauf der kommenden anderthalb Wochen insgesamt 4 E-Mails bekommen, in denen mir irgendwelche Versandkosten oder sonstigen Kosten rückerstattet wurden. Das waren meistens so Beträge zwischen 7 und 12 Dollar, glaube ich, waren es. Wobei in manchen Mails dann stand, ja, das wird dann erst in ein paar Wochen rückerstattet. In den anderen Mails habe ich schon gesehen gehabt, dass dann einen Tag darauf bei mir auf der Kreditkarte was gut geschrieben war, und da habe ich ehrlich gesagt mittlerweile total die Übersicht verloren, was die mir jetzt von was überhaupt rückerstattet haben oder nicht. Da muss ich mich nochmal genau durchlesen, aber ich muss sagen, die Versandkostenrückerstattung ist gerade für Sammler in Deutschland oder auch ansonsten außerhalb der USA ein absoluter Witz, weil der immer noch die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen muss, was bei mir jetzt mal locker 20 Euro ausgemacht hat in Summe. Nur damit die Pakete durch den Zoll gekommen sind. Und da werde ich halt ziemlich sauer, weil auf dem Geld bleibe ich so oder so sitzen. Da können die mir ihre Versandkosten stornieren, wie sie wollen. Rückerstatten, wie sie wollen. Das bringt mir jetzt auch nicht mehr viel.
Toni, wie sieht's bei dir aus? Hast du ein Abo oder bestellst du jeden Monat quasi manuell?
Nein, also ich habe mir ein Abo genommen für dieses
also,
Jahr.
Also stressfrei, und kannst über solche Situationen nur schmunzeln.
Genau, eigentlich ja. Aber ist natürlich auch der Nachteil, dass man ab und zu eben auch Figuren dabei hat, die man jetzt nicht unbedingt bestellen würde, wenn ich die jetzt monatlich bestellen könnte.
Ja, aber die Grayskull Stands und das Guards 2-Pack gab es ja auch alles nicht im Abo. Also da warst du ja genauso kacke dran wie wir.
Darfst du sagen. Aber Toni hat dann, glaube ich, nicht bestellt, so wie es anhört, oder?
Nein, habe ich nicht.
Alles klar.
Die Palace Guards habe ich mir extra bestellt.
Okay.
Die waren ja auch nicht im Abo mit dabei, leider. Und ja, ansonsten, da kann ich mir nicht mehr aussuchen, was mich noch interessiert, aber ich denke mir mal, die Figuren, die ich dann eben nicht unbedingt brauche, ich persönlich, Maiko zum Beispiel, die kann ich ja dann auf eBay oder auf PE verkaufen.
Ansonsten hätte ich jetzt vorgeschlagen, da Sebastian jetzt alles doppelt bestellt hat, fahr zu ihm und nimm einfach die Hälfte ab. Fertig.
Ja, genau. Ich habe hier noch zwei
Fünfer-Preis.
Wunderbar. So, der Februar im Bereich Master Universe Classics ist ja zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme top aktuell. Heute war Bo verfügbar. Man muss jetzt schon sagen war, weil er ist mittlerweile schon ausverkauft. Knapp eine Stunde war er verfügbar, bis dann hieß sold out. Wie es mit den anderen Figuren aktuell aussieht, weiß ich nicht. Aber angeboten heute wurden dann noch Shadow Beasts und dann gab es noch die Sonderversion vom He-Man und dann zusätzlich noch ein Keldor Re-Release und ein Re-Release von Titus. Apropos Titus, hattest du da vorhin nicht was gesagt, Toni? Das wäre doch heute die Gelegenheit für dich gewesen.
Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ja. Ja, unter normalen Umständen schon, aber manchmal fehlt doch das nötige Kleingeld. Oder man denkt sich, es muss jetzt doch nicht sein.
Eigentlich. Ja. Das ist okay. Jetzt der geheime Aufruf an alle Zuhörer, Toni, Geld für seinen Titus zu spenden.
Ja, genau, richtig. Ja, wir werden deine Kontoverbindung dann demnächst auf PE veröffentlichen für Spenden an den armen Toni.
Ja, das finde ich gut. Das ist sehr
logisch. Jetzt mal ein Wort geschwind zu dieser Variante vom He-Man. Was hat es damit auf sich? Was ist das für eine Variante?
Ja, Preternia, Disguise He-Man, basiert auf seinem Look in dem Powers of Grayskull Mini-Comic, in dem unter anderem auch Hero zum allerersten Mal auftrat. Da wurde He-Man von der Zauberin in die Vergangenheit geschickt, traf dort auf die Schlangenmenschen, auf seinen Vorfahr Hero und damit He-Man nicht als solche erkannt werden sollte, denn Skeletor ist auch in die Vergangenheit gereist, bekam er von der Zauberin eine mehr oder weniger gelungene Verkleidung, weil er eine Maske hatte und seine Rüstung und sein Kopf waren von einem Kapuzenshirt überdeckt. Ja, das haben die Four Horsemen und Mattel jetzt als Abo-Exclusive umgesetzt. Als Zubehör gab es dann noch ein Zauberschwert und dann besonders geil der kosmische Schlüssel von Gwildor im Look wie aus dem Realkinofilm und einen Blaster, der der Kanone entspricht, die beim Bionatops damals dabei war. Also vor allem meiner Meinung nach wegen dem Zubehör super genial.
Prima, also der Zauberschlüssel klingt ja schon sehr vielversprechend, da musste ich jetzt gerade sofort an Lupik denken. Der beste überhaupt aus dem ganzen Film. Ja.
Da er würde jetzt James Tolker.
Ja, der würde jetzt noch wirklich fehlen als Moto Classics Figur. Ja. Das wäre, glaube ich, die Figur schlechthin.
Ja, ja. Mensch, am besten dann noch mit Soundchip dabei. Für jede Länderversion ein eigener Soundchip. Jetzt gibt's
genau.
Was mit der
großen
Kelle. Genau, die grobe Kelle. Wunderbar.
Ja, genau.
Einfach priceless. Wunderbar. Herrlich, herrlich. Eine Eternia Map. Es gibt's auch noch jetzt im Februar als Club-Exclusive. Ist das wieder eine Landkarte, wie es quasi schon mal gab, oder was ist daran jetzt Besonderes?
Ja, genau. Es ist im Grunde wie von Eternia jetzt die Etheria-Landkarte. Und ja, mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Auf der Rückseite ist halt mal wieder ein bisschen was über die Geschichte von Etheria dargestellt. Und ja, wem's gefällt, dem gefällt es. Ich find's etwas zu bunt.
Die Biografie ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht.
Ja, schon.
Sehr verhalten.
Ja, sehr begeistert.
Biografie jetzt von was? Vom Planeten selber oder
um was? Ja, in der Biografie steht halt zum Beispiel drin, also da spielen diese Overlords halt eine Rolle, diese Overlords auf Troller und dass die halt wohl mit irgendeiner universellen Macht, die sie von den Göttern wohl angezapft haben, halt wahrscheinlich Light Hope dann erschaffen haben, den sie dann halt durch die Sponsors geschickt haben und der dann halt auf Etheria dann halt sich niedergelassen hat, um halt den Wesen dort Hoffnung zu geben.
Ja. Jetzt muss ich doch noch mal ein paar Töne darüber verlieren, nachdem ich es wieder neu gehört habe. Also, ich muss halt sagen, ich bin ja sowieso schon generell kein besonderer Fan dieser Biografien. Da wird meiner Meinung nach viel unnötig verkompliziert und einiges auch gerade raus vergeigt. Bei Etheria ist es halt so, dass ich da mal wieder den Eindruck bekommen habe, dass der bekennende Green Lantern-Fan Scott Knightley da halt seine persönliche Green Lantern-Story irgendwo reinbringt. Es erinnert mich alles wirklich sehr stark an die Guardians of the Universe, ja. den Green Lantern untersteht. Das Äquivalent von Green Lantern ist sowieso bei den Moto Classics Hero und die Cosmic Enforcer unterstehen diesen mittlerweile unsterblichen Trollanern ohnehin. Und ja, also ich glaube, für mich ist da jetzt so oder so kein großer Blumentopf mehr zu gewinnen. Manche Geschichten wie dieser Hinweis auf Lighthope finde ich zwar interessant, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, gewollt und nicht gekonnt, meiner Meinung nach.
Es gibt aber schon Parallelen zu diesen, also nicht direkte Parallelen, aber es gibt schon Parallelen zu diesen Konzepten, die halt diese 2000X Comic-Schöpfer hier, Val Staples und Emiliano Santa Lucia halt ausgeknobelt haben. Da geht's ja ähnlich, dass es dann auch irgendwelche Uralten gegeben hat und dann mit dem diesem Starseed, der ja auch im Filmation-Cartoon vorkam, der im Inneren von Eternia halt ist, die haben ja auch versucht, da irgendwie was herauszuknobeln halt, ne? Und gut, ob das jetzt hier so gelungen ist, wie die anderen beiden das vielleicht in der eigentlichen Art machen wollten, weiß ich auch nicht, ne? Aber es ist schon sehr kompliziert, da stimmt diese ganze Geschichte hier mit den Schwertern und wer wem was überreicht hat und wo die Kraft von wo nach wo gegangen ist und weswegen, und ist schon sehr unübersichtlich das Ganze.
Ja, aber das ist für mich genau der springende Punkt. Man kann sich jetzt darüber den Mund tot diskutieren, ob es vielleicht von Vorteil gewesen wäre, diese ganzen Biografien nicht in der Form, wie es vonstatten geht, zu präsentieren, sondern in chronologischen Geschichten zu erzählen, wie es im 2000X-Cartoon war, so dass man es einfach als separate Historie ansieht. Aber es ist ja so, dass Mattel offenbar diese Pläne, die Emiliano Santa Lucia und Val Staples für den Comic damals hatten, vorliegen hat, daraus auch nachweisbar manche Sachen wie den Green Tiger Stamm von Battlecat herausgenommen haben. Also die picken sich immer so ein paar Details raus, aber der Unterschied für mich ist dabei, dass von dem, was ich von den Comicplänen weiß, das Ganze eine viel rundere Geschichte ergeben hat, als es sich jetzt bei den Moto Classics Biografien liest. Mhm. Da wurde halt großer Aufwand darauf verwendet, alles auf einen Nenner zu bringen, ohne dass man jetzt drei völlig verschiedene Herkunftsgeschichten eines Charakters zusammen verwebt. Und bei den Moto Classics wurde genau das gemacht, nach dem Motto, oh, da gibt es ja noch eine Widgeon und da gibt es eine Widgeon, jetzt wollen wir möglichst keinen Fan verprellen, da schmeißen wir halt alle bunt in einen Topf, irgendwas Ordentliches wird schon dabei herumkommen.
Mhm. Ja, genau, das war wirklich das Problem, dass es eben zu viele Herkunftsgeschichten gibt und die kann man eben nicht alle miteinander vereinbaren. Irgendwie kommt dann ein ziemliches Durcheinander heraus oder es macht einfach keinen Sinn. Und man hätte einfach das Beste oder das Logischste heraussuchen sollen oder das Altbekannteste und sich darauf einigen. Einfach eine gute Geschichte zu bringen, die in sich logisch ist.
Ja, genau das ist ja auch die nächste Geschichte. Die Biografie von Cyclone zum Beispiel orientiert sich sehr stark am 2000X-Cartoon. Ja, was ist jetzt tatsächlich gewesen? Einem der UK-Magazine aus den 80ern gab es schon eine Herkunftsgeschichte für Cyclone. Da ist es zwar auch wieder eine Geschichte, dass man sagen kann, vielleicht war es auch gut, dass sie nicht die beiden Origins miteinander verwoben haben, aber dafür, dass Scott Knightley immer sagt, dass er die absoluten Fanboys bei Mattel in seinem Team schon fest drin hat, die sich so toll auskennen, passieren halt immer wieder solche Geschichten, wo du einfach merkst, die Leute haben davon gar keine Ahnung gehabt. Das ist jetzt auch keine direkte Kritik. Ich meine, jeder von uns kennt auch nur einen Teil und es gibt immer wieder was Neues, was man erfährt aus irgendeinem abstrusen Comic. Aber dann sollte man halt schon mit dem Angeben etwas vorsichtig sein und vielleicht mal seine Brötchen etwas kleiner backen. Und ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn die in den USA von Anfang an die deutschen Hörspiele gekannt hätten. Allein Skeletors Herkunftsgeschichte wäre dann ja ein heilloses Chaos geworden.
Da ist natürlich jetzt die Frage, was jetzt besser ist in den 80ern, wo es jeder Firma freigestellt war, sich eigene Origins auszudenken, oder jetzt in der 2000X-ern, beziehungsweise in den Moto Classics, wo Mattel das zwar das Ruder in der Hand hat, aber das ja dermaßen kompliziert, dass irgendwie da schon keiner mehr durchblickt.
Ein Segen und ein Fluch zugleich.
Ich hätte gesagt, die hätten einfach die ganze Geschichte völlig anders aufziehen sollen. Wenn sie eine neue einheitliche Geschichte kreieren wollen, dann hätten sie das so sagen sollen und hätten das nicht als Vereinigung sämtlicher bisheriger Elemente vermarkten sollen. Und ansonsten hätten sie sich nur auf nötigste Stichpunkte wirklich zum einzelnen Charakter beschränken sollen. Und ja, nicht bei Charakter XY haben wir jetzt eigentlich nicht viel zu erzählen. Ach, dann bringen wir noch die ganze Herkunftsgeschichte von, keine Ahnung, Etheria oder was weiß ich, was für einen Planeten oder einem Ereignis dazu.
Also so ein Charakterprofil wäre zum Beispiel vielleicht auch besser gewesen, im Sinne auch wirklich von, wie ihr schon gesagt habt, dass man vielleicht eher den Charakter an sich beschreibt, ne, also ob der jetzt noch intelligent ist oder eher aufbrausender Charakter ist, als dann noch so eine komplizierte Historie. Das ist ja zum Beispiel bei anderen Toylines ja auch, dass man dann eher so die Fähigkeiten beschreibt, was kann der Charakter eigentlich, ne?
Ja, sehe ich genauso.
Andererseits könnte man sich bei den BIOS natürlich auch denken, wozu machen sie das eigentlich? Ich meine, es hätte für eine Sammlerserie auch durchaus genügt, wenn hinten die Originalgeschichte steht, zum Beispiel nehmen wir die Green Goddess, dass man einfach die Geschichte bringt, wie es damals geworden wäre, also die ursprüngliche Barbaren-Story mit He-Man und so weiter. Ich meine, einfach nur ein kurzer Überblick, aber wenn sie jetzt diese Biografien bringen und das alles aufeinander abstimmen wollen, könnte man ja immer noch hoffen auf einen Kinofilm, nicht wahr?
Ganz genau.
Boah. Ja, das wäre was Feines.
Ja, das sehe ich aber auch so. Das spielt, denke ich, auch was mit, wenn man sich jetzt in die Lage versetzt, man wird jetzt Brandmanager der Masters of the Universe, kann dem Ganzen jetzt seinen Stempel aufdrücken. Zugleich gibt es auch ernsthafte Gespräche mit Hollywood über einen Kinofilm, wo die Studios natürlich auch sagen, okay, wir müssen da was über die Charaktere wissen, was können die uns da an Material geben. Und auf dem Wege kann man als Brandmanager natürlich dann auch ganz bequem so seine eigene Vision mal eben platzieren. Und auch als feste offizielle Historie etablieren, sowohl für den Film als auch unter der Fangemeinschaft.
Ja, da hast du allerdings recht. Um was es in dem Film natürlich geht, ist natürlich das große Rätsel, ob es jetzt wirklich die Anfänge sind von He-Man und Co. oder ob die sogar noch weiter zurückgehen zum Zeit der Schlangenmenschen beispielsweise. Denn, wo wir jetzt gerade Schlangenmenschen erwähnen, King Hiss gab es oder wird es jetzt im März zu kaufen geben bei den Moto Classics zusammen mit Battle Armor Skeletor sowie zwei... Ja, das habe ich mir gedacht, dass du uns einen Kommentar dazu gibst. Als bekennender Battle Armor Skeletor Fan. Zusätzlich wird es noch geben zwei Re-Releases, und zwar von Eldora und von Count Maso. Ja, Ronald, dann sag schnell was zu Battle Armor Skeletor.
Ja, ich meine, die Figur ist perfekt, ne? Also ich muss wirklich sagen.
Stimmt
also,
gar nicht.
Ja, ich weiß, die Axt hat keine Filmation cool. Also ich bin ja, also da unterscheiden sich ja unsere Meinungen. Ich bin ja wirklich ein Fan von gewissem Recycling, und als ich dann gesehen habe, dass der so eine violette He-Man-Axt bekommt, habe ich gedacht, also ich mag es einfach, und ich mag diesen ganzen Stil, und auch wenn es, sag ich mal, nur ein Repaint ist mit einer neuen Rüstung, das greift bei mir vollkommen. Also der wird nicht nur einmal geordert.
Wie sieht das eigentlich bei King Hiss aus? Welches Action-Feature wird der haben im Vergleich zu den 80er Jahren? Ist sein Oberkörper, quasi die Schale, wieder abnehmbar? Sind die Schlangen darunter beweglich, oder ist das alles eher dann starr, oder gibt es das Action-Feature gar nicht?
Nee, der hat einen austauschbaren Oberkörper. Du hast den menschlichen Körper, der früher die Schale war, und dann den Schlangenkörper. Wird genauso wie die Köpfe einfach dann umgesetzt. Und damit ist halt auch die Möglichkeit geboten, zum ersten Mal wirklich eine komplett bewegliche Figur anzubieten und auch den Schlangenkörper nicht zu stark zu verkleinern.
Kommen wir zum April. Was gibt's denn, wird es denn im April zu kaufen geben? Da wird unter anderem angeboten Cyclone, haben wir vorhin auch geschwind erwähnt gehabt, wegen seiner Origin. Und Pantor wird dann als Reittier zu kaufen geben, damit Skeletor endlich nicht mehr zu Fuß gehen muss. Und dann gibt es ein Reprints Rack, was mich persönlich überrascht hat und ich auch sehr schick finde, weil es gerade an den nostalgischen Grayscale-Look angelehnt ist. Und dann noch zwei Re-Releases, beziehungsweise ein Re-Release von Mossman und die Restposten von Stratos. Thema Pantor, ist der jetzt beflockt, unbeflockt? Wie wird er zu uns kommen?
Der ist auf jeden Fall unbeflockt und Mattel hat ja schon angekündigt, dass sie eventuell auch eine beflockte Version machen werden. Aber es gab ja schon ein paar Reviews bei den Internetseiten und da sieht man ja auch, dass er komplett unbeflockt ist. Und der hat halt die gleiche Oberfläche wie Battlecat, halt eine andere Färbung und mit einem anderen, es gibt ja so diese Art und Weise, dass man irgendwie so ein Wash reinbringt. Das heißt, dass man irgendwie mit einer dunkleren Farbe so Linien akzentuiert. Und das wird er haben und auf jeden Fall halt einen leicht veränderten Gesichtsmodellierung von Battlecat. Also eigentlich eine eigenständige, aber die sehr ähnlich wie Battlecat aussieht.
Die Modellierung basiert ja im Grunde auf einem Pantor Boxart.
Ja.
Wo, wenn man besonders den Kiefer aufmacht und die Figur zusammen mit Skeletor in einem bestimmten Winkel aufbaut, kann man das recht gut nachvollziehen. Mhm. Aber der Unterschied ist tatsächlich zu Battlecat eher recht minimal. Das wurde ja von den Fans im Vorfeld schon öfter stark kritisiert, dass man halt den Unterschied wirklich nur bei genauem Hinsehen erkennt. Das sind nicht nur die Ohren, die abgewinkelt sind, sondern auch Gesichtszüge oder die Länge des Fells im Gesicht. Aber wenn man jetzt wirklich nicht drauf achtet und Battlecat direkt zum Vergleich daneben stehen hat, könnte man meinen, es wäre der gleiche Kopf.
Das Ding war ja auch, dass viele gesagt haben, ja, diese längeren Backenhaare passen halt nicht zu einem Panther. Und da konnte man sich natürlich, Mattel konnte sich natürlich rausreden in dem Sinne von, ja gut, auf Eternia muss ja nicht Pantor ein Panther sein, sondern es kann ja eine eigene Katzenart sein. Ne? Und in der Biografie wird ja auch irgendwie diese neue Katzenart auch genannt. Ja, ich weiß jetzt mal nicht mehr ganz genau, wie die heißt, aber es soll auf jeden Fall kein Panther sein, wie jetzt Battlecat ein grüner Tiger ist, ne?
Toni, wie sieht's bei dir aus? Cyclone, guter Charakter, gefällt er dir oder eher eine Randerscheinung?
Ja, an sich Cyclone ist ein guter Charakter, der hat mir schon immer gefallen, auch die Vintage-Figur. Aber jetzt die Classics-Version ist, naja, wie soll man sagen, etwas langweilig. Ich meine, im Grunde sieht er nicht sehr viel anders aus als die Vintage-Version. Ich meine, soll ja so sein, aber bei dem konnte man eben auch nicht viel ändern. Weil es auch auf den Cardbacks damals sah das so aus und ja, bringt einfach keine große, bringt nichts Neues rein.
Was wissen wir über sein Action-Feature? Wird das funktionieren in der Figur?
Nein.
Aber er hat das modellierte Rad hinten am Gürtel.
Ja, stimmt. Das haben die wie bei Optik gemacht. Da hatten sie ja auch hinten ein Rad modelliert. Das ist jetzt bei Cyclone das gleiche, aber der hat kein Action-Feature bekommen.
Was ja ein bisschen schade ist, dass da verfehlt ja der Sinn der Figur jetzt letztendlich irgendwo.
Ach naja, ich kann drauf verzichten, aber ich muss es auch zugeben, Cyclone ist für mich eine absolut langweilige Figur. Ich fand schon die Vintage-Figur absolut langweilig. Ich verstehe auch gar nicht, was alle so toll an dem finden. Jetzt muss ich das mal hier sagen.
So, deutlicher geht's, glaube ich, gar nicht. Was ich dazu sagen möchte ist, ich finde Cyclone geil. Gefällt mir.
Ja.
Ja. Ja, ich klink mich da mal hier aus.
Okay, ich glaube, wir gehen jetzt mal schnell weiter zum Mai, bevor der Sebastian noch grün anläuft und zum Hulk wird oder sowas.
Ja, warte mal kurz, wir haben ja noch das Weapons Rack, das haben wir ja auch noch, ne?
Ja, stimmt, das ist richtig.
Und da wollte ich mal fragen, auf dem Fotos sieht es ja so aus, als ob diese Packs, diese Pinne, als ob die einfach nur reingesetzt sind, also als ob die gar nicht mit diesem holzartigen Strukturen verklebt sind. Und das würde mich mal interessieren, ob man die jetzt, sag ich mal, so rausnehmen kann, wie man möchte, um jetzt verschiedene große Waffen da reinzusetzen.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Das wäre
also, wenn man da so reinguckt, es gibt da so einfach so eine Optik, wenn man jetzt irgendwie so Infos reinschaut, dann hast du ja immer so einen kleinen Rand darum, wie so eine Lücke halt, ne? Mhm. Und auf den Fotos sieht das auf jeden Fall so aus, ne? Das sieht nicht aus, als ob das da, das ist ja auf jeden Fall nicht ein Teil, ne? Das sind wahrscheinlich einmal das Holzrack und mit diesen ganzen kleinen Pinnen da drin. Also, so sieht es auf jeden Fall auf den Fotos aus.
Die Sache ist einfach die, man weiß jetzt nicht, wie weit fortgeschritten das Weapon-Swag in der Produktion ist, dass es jetzt zu sehen gab. Beim Prototyp wird es mit Sicherheit so gewesen sein, dass sie diese Pins separat eingesteckt haben. Wie es jetzt bei der finalen Version, die in Serienproduktion geht, aussieht, das weiß man eben nicht. Da kann es eigentlich naheliegender sein, dass die Pins zusammen mit dem ganzen Gestell modelliert sind, einfach weil das kostengünstiger ist, weil jedes separate Teil kostet natürlich auch nochmal Geld, allein was eine neue Gussform betrifft. Ich denke mal, da müssen wir einfach mal abwarten, wenn die ersten Probeexemplare bei den Ami-Reviewern eintreffen oder spätestens, wenn wir selber unser Rack in Händen halten, dann sieht man es mit Sicherheit, ob das jetzt nur aufgemalt ist oder die Pins wirklich separat modelliert wurden.
Weil, also deswegen frage ich auch, ne, weil normalerweise sind die von der Bemalung ja niemals so genau und korrekt, ne? Und da das Rack ja schon im April erscheint und wir jetzt schon Februar haben, habe ich so gedacht, dass das schon das finale Produkt ist, ne? Und wenn, man sieht es einfach, dass es nicht aufgemalt ist, also es ist nicht ein Modell, ist eine Modellierung, sondern man sieht schon, dass das verschiedene, dass das auch ein paar verschiedene Einzelteile sind, ne? Weil so korrekt können die niemals malen, ne? Haben sie auch nie.
Naja, heutzutage kriegt man es schon etwas genauer hin als in früheren Jahren, aber berechtigte Kritik, muss ich sagen. Ich bin da auch jetzt mal sehr gespannt, wie es am Ende sein wird.
Ja, wie Ronald gerade sagte, ist nicht mal lange hin, 2 Monate noch, und dann werden wir es in unseren Händen halten und sicherlich alle Details dann im Review auf PE nachlesen können.
Das hoffen wir doch.
Ja, davon gehe ich jetzt mal ganz fest aus. Okay, dann kommen wir mal zum Mai. Dort haben wir jetzt bereits angekündigt Catra als weitere Princess of Power Figur und 2 Re-Releases, und zwar von Whiplash und von Stratos. Catra, was gibt's zu Catra zu sagen? Gab's die eigentlich in den 80ern zu kaufen, oder ist das jetzt das erste Mal, dass sie als Figur erscheint?
Catra gab es 3-mal zu kaufen sogar.
Also da muss ich mich jetzt mal als dahingehend outen, dass ich mich mit Prince of Power nicht so auskenne, aber glücklicherweise haben wir ja aktuell die Prince of Power Days auf Planet Eternia. Dann bin ich doch mal.
Was für ein Zufall. Sicher.
So ein Zufall.
Und dann werde ich
eine oder andere Info mit abgreifen. Also, Catra gab es in 3 Versionen, dann erzähl mal ein bisschen.
Ja, also es gab eine normale Catra, es gab Shower Power Catra als 3. Version, dazwischen war Scratching Sound Catra. Shower Power Catra, der Name spricht schon für sich. Okay. Aber keine einzige dieser Versionen sah auch nur ansatzweise so aus, wie Catra im Zeichentrick zu sehen war. Also das, die Moto Classics Figur ist tatsächlich die erste Catra Figur in diesem Outfit.
Also ich muss sagen, das Design der Catra-Figur hat mich doch überzeugt. Ich finde sie sehr gelungen. Ja. Ich kenne sie jetzt hauptsächlich nur aus dem Film Das Geheimnis des Zauberschwertes, und von daher, weil einfach die Ähnlichkeit entsprechend da ist, muss ich sagen, Mensch, die Figur sieht top aus. Mhm. Mit den 80er-Jahren-Figuren, wie gesagt, kann ich nicht so viel anfangen. Ich glaube, ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen, aber die Namen alle an sich reichen schon, um sich darunter vorzustellen.
Schau mal.
Shower Power, wunderbar. Kam die dann mit Duschkabine geliefert oder sowas alles? Oder?
Das war eine Wasserpistole.
Mit Wasserpistole, alles klar. Aber die neue Version, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Wunderbar. Im Juni haben wir auf dem Plan stehen die Bikini-Tealer, nein, Entschuldigung, Battleground-Tealer, zusammen mit Faceless One. Da haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, und ich denke mal, da gibt es auch gar nicht viele große Details noch drüber zu verlieren. Kommen wir dann mal gleich weiter zum Juli. Dort haben wir Clawful. Ich glaube, da freut sich der Tony, glaube ich, schon besonders drauf, weil er doch die Figur recht gerne mag. Und
nicht nur er.
Auf jeden Fall. Genau, Ronald dann auch noch. Sebastian,
dein Zehntel? Ja, absolut. Clawful hier, Baby.
Yeah.
Wunderbar. Und dann im August geht es dann gleich weiter mit Many Faces und Megator, auch vorgestellt jetzt auf der diesjährigen Toy Fair. September, Oktober, wie sieht's da aus? Bei mir ist hier ein Fragezeichen, noch keine Andeutungen, was uns dort erwarten könnte?
Nö. Offizielle Andeutungen nicht. Es gibt so ein paar Gerüchte, welche Figuren in diesem Jahr noch möglich sein würden.
Dann erzähl doch mal.
Das jetzt, bitte?
Erzähl doch mal.
Deswegen sind wir ja da.
Ey, du musst, Gerüchte sind dafür da, um so zu streuen.
Ja, also es ist wohl so, dass noch ein Horde-Mitglied eventuell dieses Jahr erscheinen könnte. Ich habe jetzt nur keine Details, ob das wirklich dieses Jahr noch ist oder schon für 2012 gilt, aber Mantenna ist wohl aktuell bei Mattel.
Oh, Mantenna wäre was Feines.
Ja, aber wie gesagt, ob der jetzt dieses Jahr erscheint oder nächstes Jahr oder Scott Knightley, wenn irgendwelche Gerüchte wieder zu sehr in die Öffentlichkeit geraten, sich nochmal umentscheidet, wer weiß. Wetlaw als weiterer Schlangenmensch ist auch ein Thema. Der sollte angeblich sogar im Frühjahr diesen Jahres noch vor King Hiss erscheinen, ursprünglich, bevor sie Ende 2010 oder Herbst 2010 ihre Pläne nochmal geändert hatten. Aber wie gesagt, das ist alles nur so gerüchteweise.
Das klingt doch gut an. Wollte ich gerade sagen, dass die auf alle Fälle schon mal vielversprechend.
Ja, und dann natürlich noch das San Diego Comic-Con Exclusive.
Ja. Genau, da kommen wir gleich auch nochmal kurz drauf zu sprechen, weil wir noch so ein bisschen mal ins Jahr 2011 vorblicken, welche Messen uns da noch alle erwarten werden. Wir haben jetzt noch hier auf der Liste für 2011, was bereits bekannt ist, noch im November stehen Swiftwind und die neue Modellierung von She-Ra, haben wir ja vorhin auch schon mal geschwind drüber gesprochen. Swiftwind gilt dann hier als Reittier im Bereich von den $30 oder ist das dann teurer zu erwarten?
Richtig, ja.
Genau. Mattel hatte ja schon letztes Jahr die genaue Preisauflistung der Großfiguren genannt. Man wusste halt nur nicht, welche es sind. Und wenn man das jetzt sieht, Megator wird genauso viel wie Titus kosten. Und es bleibt nur noch ein $30-Slot für Swiftwind übrig. Da kann man schon ziemlich sicher sein.
Okay, Dezember ist genauso wie der September und Oktober bislang noch nicht bekannt, aber da lassen wir uns doch gerne mal überraschen, was auf den kommenden Messen noch so präsentiert wird. Kommende Messen, das ist unser Stichpunkt und unser drittes Thema.
Wer auch unterwegs nicht auf brandaktuelle Neuigkeiten rund um He-Man und Planet Eternia verzichten möchte, kann neben Facebook nun auch auf Twitter zurückgreifen, um sich zu Hause oder natürlich auch weltweit mobil über die neuesten Entwicklungen rund um deine Helden aus den 80er Jahren informieren. Damit verpasst du garantiert keine Neuigkeiten mehr. Wer nach wie vor PlanetEternia.de regelmäßig besucht, kann sich natürlich sicher sein, nichts zu verpassen. Wer aber zusätzlich gerne alle Möglichkeiten von Facebook und Twitter nutzen möchte, um aktuell zu bleiben, kann ab sofort auch PE zu seinen Freunden zählen oder ein Follower auf Twitter werden. Planet Eternia auf Facebook erreichst du über www.facebook.com/planeteternia. Auf Twitter findest du Planet Eternia über www.twitter.com/planeteternia.
So, auch wenn wir nahezu jetzt schon fast alles wissen, was uns 2011 im Bereich der Masters of the Universe Classics erwartet, so tappen wir dennoch bei einigen Monaten im Dunkeln, wie zum Beispiel der September oder der Oktober und natürlich auch der Dezember. Aber das Jahr ist ja quasi, hat ja quasi erst angefangen, so dass wir uns in den kommenden Messen sicherlich noch der Rest enthüllen wird und oder sogar vielleicht schon ein Ausblick auf das Jahr 2012 gewährt wird. Was für interessante Messen stehen uns denn noch bevor? Passé ist natürlich jetzt im Februar die New York Toy Fair, die jetzt vom 13. bis zum 16. Februar stattgefunden hat. Und interessant auch, allerdings jetzt nicht eher für Masters of the Universe Classics, sondern eher für die Deutschen, ist natürlich die Nürnberger Spielwarenmesse vom 3. Februar bis zum 8. Februar. Das ist eine reine Fachmesse, das heißt für Privatleute nicht zugänglich. Und natürlich seit Ende der 2000X auch ist dort auch Mattel natürlich nach wie vor vertreten, aber nicht mehr mit dem Thema Masters of the Universe. Weitere Highlights dieses Jahr, ich habe da mal ein bisschen recherchiert und war ganz überrascht, dass es die Comic-Con bzw. diese Wizard World nicht nur einmal im Jahr gibt, sondern ja quasi 10 bis 12 Mal im Jahr gibt. Die interessanteste davon ist natürlich die in Chicago, die findet im August statt und vorher gibt es aber die San Diego Comic-Con. Wann wird die denn stattfinden, Toni?
Die findet statt im Juli, am 21. bis zum 24.
Diese Messe zusammen mit der New York Toy Fair und auch der Chicago Wizard World sind eigentlich ja die Highlights, wo die neuesten Sachen von Master of the Universe präsentiert werden. Nachdem es aber jetzt von der Wizard World doch so viele Ableger gibt, über das ganze Jahr verteilt, warum gibt es auf den anderen Terminen keine fundamentalen Neuigkeiten und ausgerechnet bei der in Chicago?
Das ist eigentlich recht leicht zu erklären, weil die Chicago Comic-Con, die San Diego Comic-Con sich im Laufe der Jahre als die größten Conventions der USA herauskristallisiert haben. Die Chicago Con ist mittlerweile sogar etwas im Sinken begriffen die letzten Jahre, weswegen vor allem die San Diego Comic-Con, die immer noch jedes Jahr neue Rekorde verzeichnet, die große Convention ist, um da Neuigkeiten anzubringen. Es nützt halt nichts, schon 2 Monate vorher irgendwelche gigantischen Enthüllungen auf irgendeiner Convention zu bringen, wo halt gar nicht so die Aufmerksamkeit und das Interesse vorhanden ist. Da sind halt einfach die Besucherzahlen weitaus niedriger und da hat sich die San Diego Comic-Con schlichtweg als das Newsportal für Neuankündigungen etabliert, weil das mittlerweile die komplette Entertainment-Schiene umfangreich abbildet und da kann man auch wirklich seinen eigenen Kleinurlaub nur um diese Comic-Con herum machen.
Die beiden Messen, sprich die Comic-Con in San Diego und in Chicago, die finden relativ dicht aufeinander statt. Also wie Toni vorhin sagte, in San Diego ist vom 21.07. bis 24.07. und die Chicago Comic-Con bereits vom 11.08. bis 14.08. Also quasi 3 Wochen Unterschied. Ist zwischen diesen beiden Messen oder ist auf beiden Messen trotzdem Neuigkeiten zu erwarten oder kriegen wir schon alles in San Diego zu sehen?
Also wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit alles in San Diego zu sehen kriegen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere zusätzliche Info in Chicago, aber wenn es wie letztes Jahr abläuft, da gab es in Chicago im Grunde gar nichts Neues und das ist Toy News-mäßig eigentlich an den Leuten ziemlich vorbeigelaufen. Da wurde einfach das gleiche Programm nochmal abgespielt, das es auch in San Diego vorher gab und das war's dann.
Gibt es oder ist dieses Jahr auch wieder mit Comic-Con Exclusives zu rechnen? Wenn ja, gibt es da schon irgendwelche Gerüchte, was das sein wird?
Ja und ja.
Dann leg mal los.
Ja, also auf der San Diego Comic-Con wird es mit Sicherheit ein Exclusive geben. Ob das dann auch in Chicago erhältlich sein wird oder auf anderen Conventions, weiß ich nicht. Wenn, dann mit Sicherheit höchstens auch in Chicago, aber in den kleineren Conventions nicht. Gerüchte ranken sich darum, dass das diesjährige Hauptexclusive wohl Marlena sein könnte, zusammen mit Cringer. Im letzten Jahr gab es dazu schon Pläne, insofern denke ich, dass an dem Gerücht durchaus was dran sein kann. Da hieß es, dass Mattel zwischen Marlena und Modolok schwanken würde, weil Modolok eben auch keine Standardfigur ist aufgrund der vielen Teile. Aber jetzt geht es wohl darauf hinaus, dass Marlena zusammen mit Cringer kommt, plus dann noch weitere Zubehörteile, von denen ich jetzt aber nichts gehört habe. Mal schauen, ob sich das als die Wahrheit herausstellt. Und ich habe ganz, ganz leise Gerüchte gehört, dass es vielleicht auch wieder wie letztes Jahr nicht nur ein Exclusive, sondern 2 Exclusives gibt. Zunächst einmal, was Marlena betrifft, wird es wohl auch wieder wie bei Orko Veränderungen in der Convention-Version geben. Eventuell, wie es mit Plastic Man gemacht wurde, ein Zubehörteil, das es dann nicht beim regulären Erscheinen geben wird. Und darüber hinaus vielleicht noch so etwas wie ein exklusives Two-Pack mit irgendwelchen Repaints oder Redicos. Aber ob das jetzt wirklich kommt oder was da konkret kommt, das weiß ich nicht. Da habe ich vollkommen unterschiedliche Dinge gehört, wonach es sich für mich eher anhört, ist, dass Mattel da drüber nachgedacht hat, irgendetwas zu machen. Aber was sich daraus entwickelt hat, keine Ahnung.
Bleiben die Exclusive, die auf den Messen angeboten werden, wirklich reine Exclusive oder landen die dann irgendwann auch auf dem Store von Medi Collector?
In der Regel landen die schon im Store von Medi Collector. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, letztes Jahr war es ja schon so, dass von Orko auf der Sintego Comic Con eine farbverändernde, halbtransparente Version erhältlich war und eine solide Version ohne Farbveränderung auf Medi Collector. Und so ähnlich wird es auch mit den diesjährigen Exclusives ablaufen. Wobei da sogar die Möglichkeit oder je nachdem, wie man es will, das Risiko besteht, dass es nur in San Diego ein bestimmtes Zubehörteil extra als Beilage geben wird, das dann nicht auf Medi Collector erhältlich sein wird.
Das heißt, die Exclusive-Figur ist letztendlich dann immer unterscheidbar von einer regulär erhältlichen Figur auf Medi Collector.
Ja, genau, ganz genau.
Und welche Möglichkeiten hätten die oder haben die deutschen Fans, um an Exclusives von der San Diego Comic-Con zu kommen? Gibt es dort Möglichkeiten oder bleibt letztendlich nur Online-Auktionshäuser wie eBay übrig?
Ja, entweder das oder Vitamin B, sprich Beziehungen, dass man halt jemanden kennt, der auf der Comic-Con zufällig ist und sich auch bereit erklärt, sich in die Schlange zu stellen, eine Figur oder sogar mehrere mitzuholen und die möglichst zum Selbstkostenpreis zu verkaufen. Jetzt ist es halt bei den Convention Exclusives natürlich auch so, dass die Comic-Con selber ja auch nicht gerade billig ist, was den Eintritt betrifft. Sprich, die Preise, die auf eBay hält, sind natürlich teilweise besonders anfänglich recht extrem, wenn die dann in hohe dreistellige Summen gehen. Aber man muss dabei auf jeden Fall berücksichtigen, dass derjenige, der auf der Convention ist, immer den Eintritt zahlen musste, sich immer in die Schlange stellen musste, teilweise da mehrere Stunden auch warten musste, um das Ding an Land zu bringen. In den früheren Jahren war es teilweise sogar so, dass die Leute nach stundenlangem Anstehen doch leer ausgegangen sind und am nächsten Tag wieder anstehen sollten, dafür aber keine Eintrittskarte mehr bekamen, weil die Karten in der Regel schon vorher alle ausverkauft sind. Also das ist schon ein ziemlicher Aufwand, an diese Exclusives heranzukommen. Das macht sie eben dann aber auch zu was Besonderem.
Die Exclusives sind natürlich auch ein Lockmittel, um die Fans zu der Messe letztendlich hinzuführen, dass sie dann auch die Messe besuchen. Weiß man da etwas darüber, wie sich Mattel auf der Messe verhält? Sind die gegenüber den Fans eher kommunikativ? Beantworten die die Fragen? Oder ist es eher eine stumme Produktbegutachtung?
Ach, das kommt darauf an, mit wem man spricht. Also es ist natürlich so, wenn jetzt schon bekanntere Gesichter, wie jetzt meinetwegen Pixel Dan Oertli, ein Video auf der Comic-Con dreht und da Scott Neidlich um ein Interview bittet, dann ist er auch gerne dafür bereit. Und es gibt auch andere sehr freundliche Mitarbeiter dort, aber es gibt natürlich auch dann eben Mitarbeiter, die jetzt einfach nur für die Convention angeheuert wurden, die auf gut Deutsch keine Ahnung von dem Zeug haben, was es da gibt, und wenn da jetzt der nächste Fanboy hingeht und fragt, hey, wieso gibt's den Faker nicht auch mit zweiten Kopf demnächst, dann steht er halt auch nur da und sagt, ey, sorry, ich verkaufe das Zeug nur, ich weiß nicht, wovon du redest. Also es kann unterschiedlich sein, aber generell sind die Leute schon um Freundlichkeit bemüht, eben weil das natürlich auch Kundenservice ist.
Wenn man sich das mal so anschaut, wie viele Messen in den USA stattfinden, quasi jeden Monat eine, dann wird man doch schon ein bisschen neidisch, weil innerhalb von Deutschland ist das doch schon ziemlich spärlich. Also die einzigste wirklich nennenswerte und öffentlich zugängliche Messe ist dann die Comic Action in Essen, die jedes Jahr stattfindet. War jemand von euch schon mal auf der Messe? Ronald, du vielleicht?
Nee. Also da war ich noch nicht gewesen. Also ich war eigentlich sowieso eigentlich auch relativ wenig Spielzeugmessen. Also so gegen null eher.
Also ich kann mich erinnern, ich war mal in 2004, 2005, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das genau war, war ich dort, das war noch zur Zeit von He-Man 2000X, und auf der Messe hatte Mattel keinen Stand gehabt, beziehungsweise nur einen Partnerstand gehabt, zusammen mit Panini Dino, die seinerzeit das Comic herausgebracht haben, und kann mich erinnern, dass die Messe war ziemlich gut besucht. Die Gänge waren eigentlich proppenvoll. Wie das Interesse im Einzelnen an He-Man damals war, weiß ich nicht mehr so genau. Ich bin aber selber über die Messe damals rübergelaufen und Schwerpunkte waren natürlich auch viele so Tabletop-Games und Brettspiele und sowas alles. Nicht unbedingt das Actionfiguren. Ich kann mich auch erinnern, dass dort viele Zeichner anwesend waren, die dort live vor Ort dann Skizzen angefertigt haben. Aber wie gesagt, das Interesse Master of the Universe weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass sie dort einen riesigen, na, wie nennt sich das Ding, auf dem Rummel, wo man mit dem Hammer draufschlägt und dieser Scheibe nach. Hau den Lukas, das ist es, danke. Den hatten sie dort aufgebaut, um quasi He-Mans Stärke zu signalisieren. Naja, ob das jetzt günstig gewählt war, weiß ich nicht mehr so genau, aber zumindest ein paar
Leute. Unter den untersten Punkt hinaus,
quasi. Weil er
zu stark ist.
Quasi, richtig, richtig, das stimmt. Aber ich glaube, ein paar Leuten hat es Spaß gemacht irgendwie. Zumindest war das Ding irgendwie in Benutzung. Gut war damals, es gab von dem Comic, es gab leider nur 6 Stück in Deutschland, zu seiner Zeit war das 3. Comic, was aktuell verfügbar war, gab es eine Sondercover von Emiliano Santalucia dort zu erwerben und war auch nur dort auf der Messe erhältlich. Und ja, so nett wie wir natürlich alle sind, ich habe ein paar eingekauft und dann über PE angeboten. Und dass so dann auch andere Fans, die nicht aus der Messe waren, in Genuss dieses Comics gekommen sind. Okay, wie gesagt, die restlichen Messen, die so stattfinden, über das Jahr verteilt, natürlich alles in den USA, interessant, wie wir es erwähnt hatten, Juli und August, eher Juli, wo wir dann die neuesten Neuigkeiten von Master of the Universe Classics dann erfahren werden und vielleicht sickert bis dahin dann hier und da in dem ein oder anderen Forum schon was durch. Unglaublich, aber damit wären wir bereits am Ende unserer ersten regulären Ausgabe vom He-Manischen Quartett angelangt. Wir hoffen, dass ihr alle genau den gleichen Spaß beim Zuhören hattet, als wir hier bei der Aufnahme. Und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts wieder mit dabei wärt.
Ganz genau. Die nächste Ausgabe kommt nämlich in rund 2 Wochen schon, nach unserer derzeitigen Planung. Und wenn ihr keine zukünftige Ausgabe mehr verpassen wollt, dann würden wir euch empfehlen, das Quartett am besten kostenlos über iTunes zu abonnieren oder auch über unseren YouTube-Kanal. Die entsprechenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
Ja, und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch so unter den Nägeln brennt, dann lasst es uns doch einfach wissen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in der News oder lasst uns eine E-Mail zukommen über quartett@planeteternia.de.
Ja, unser heutiger Gast im Podcast war Planet Eternia-Mitglied Berserker79. An dieser Stelle unseren herzlichsten Dank für dein Kommen und wir hoffen, dass es dir mit uns Irren hier ein bisschen Spaß gemacht hat.
Na klar, also ich bin immer gerne dabei bei solchen Geschichten und ist mal ganz interessant, mal die Leute nicht nur zu lesen in den Foren, sondern auch mal so, ja, persönlich mal mit zu sprechen, ne?
Das stimmt, vor allen Dingen mit uns dreien hier.
Ja, besonders mit euch dreien.
Ja, wir kommen nicht halb so sympathisch hier rüber, wie wir im Forum wirken.
Ja, das stimmt. Du meinst, dass die Leute uns dann noch mehr gern haben oder weniger?
Das ist die Frage. Ich würde tendenziell sagen, ich mehr mich weniger.
Ich glaube, das können wir nicht beurteilen, weil die Leute alle gar nicht bis zum Schluss zugehört haben jetzt. Schlafen
doch. Ach so. Du meinst, wir reden über
die Fenster. Ich sehe schon die YouTube-Kommentare. Ist ja toll, so ein Scheiß.
Ja, genau. Wie bei im Film um Otto, ne?
Ja.
Gute Idee, so ein Scheiß.
So ein Scheiß, gute Idee.
Beim nächsten Mal, ja Mensch, und das war leider die letzte Folge unseres Quartetts, aufgrund geringen Interesses lassen wir es sein. So ein Scheiß ist ja toll.
Ja, genau. wunderbar. So, für alle, die auch gerne mal wie Roland hier bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, können sich gerne im Forum von Planet Eternia melden oder uns einfach über quartett@planeteternia.de eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, auch dich als nächsten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Okay, ich glaube, dann sind wir soweit durch mit dem ersten Quartett. In diesem Sinne, täglicher Besuch auf PE nicht vergessen und bei der Macht von Grayskull und bis dann.
Bei der Macht von Grayskull, bis dann und denk daran, mich kann man mieten, für Fuffi mache ich alles.
Für die Ehre von Grayskull, passend zu den Thementagen, Und ja, bis dann.
Ja, bis dann und macht's mal gut.
Ihr alle genau den gleichen Spaß beim Zuhören hattet, als wir hier bei der Aufnahme. Und wir freuen uns, nein, jetzt habe ich's mich verhaspelt. Lex mir am Arsch. Alles klar. Wahnsinn. Okay.
Lass drin.
Mann, oh Mann. Ich muss aber vorne.